Herzlich willkommen zum Podcast Digitales Recruiting. Heute an Rosenmontag 2021 ohne Kölle und Alarv, aber mit einem spannenden Interviewgast bei mir und das ist Christopher Funk. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf, auch ohne Kamelle und ohne Hello und Alaf.
Ja, Christopher, ich habe es gerade gar nicht gefragt. Ist denn Karneval grundsätzlich was für dich?
Also ich bin ja in Aachen groß geworden, also das ist ja eine
Ach, guck.
absolute Karnevalshochburg, also noch genauer
Stimmt.
in Eschweiler. Die haben, glaube ich, den viertgrößten Zug früher gehabt in ganz Deutschland. Aber ich bin eigentlich in Baden-Württemberg, also habe ich meine Kindheit verbracht und deswegen hat mich das nicht so angetriggert. Aber meine Frau, die ist absolute Karnevalistin, die kann auch jedes Karnevalslied mitsingen. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig hier in der Diaspora in Frankfurt.
Okay. Also das heißt, dass wenn der Rosenmontagszug dann losgeht, dann seid ihr normalerweise in Köln dann, oder?
Nee, das
Nee,
nicht.
das
Aber
nicht, okay.
wir machen immer so ein bisschen Heimatkarneval und eigentlich wollen wir das dann doch immer noch mal machen. Gut, dieses Jahr ist es ja eh nichts mit Corona und Lockdown, aber wahrscheinlich wird das demnächst noch mal kommen, dass wir uns noch mal ins Getümmel stürzen.
Ja, Christopher, du bist Gesellschafter und Geschäftsführer der Xenagos, für alle, die dich jetzt nicht kennen. Du hast den Podcast Vertriebsfunk und ich habe gestern gesehen mit 538 Folgen, also großen Respekt, Wahnsinn. Und Investor bist du auch noch, hast du mir letztens nochmal geflüstert.
Ja, ich habe noch
Ja?
eine andere Firma, die sich auch auf einer anderen Ebene mit digitalem Recruiting beschäftigt. Das ist die Human One. Das ist eine Personaldienstleister im Bereich Gesundheit und Pflege und da rekrutieren wir ausschließlich digital mittlerweile.
Okay, cool. Das ist ja genau mein Thema. Heute sprechen wir über Vertrieb im Recruiting. Ja? Und bevor wir über Vertrieb sprechen, glaube ich, muss man erstmal differenzieren, was Verkaufen und was Vertrieb ist. Vielleicht kannst du uns da etwas aufklären, weil ich glaube, das wird oft miteinander vermischt. Und aus meiner Sicht ist es ein Baustein des Ganzen, wenn man von Verkaufen spricht zumindest.
Ja, es sind halt Synonyme. Also wenn man vom klassischen Verkauf spricht, dann denkt man ja oft an den Einzelhandel und an solche Geschichten. Das ist ja meistens kein Verkauf. Das ist ja eher so Warenverteilung, Kundenverscheuchung und solche Geschichten. Also wenn du da mal einen guten Verkäufer findest, der sich wirklich Mühe mit dir gibt, der quasi herausfindet, was du willst und dir dann auch das verkauft, was du willst, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann ist es ja ein Glücksfall. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe für die Krise, die der Einzelhandel jetzt hat, dass es eigentlich eher so ja, Warenlager waren, die in den besten Innenstadtlagen liegen oder sind, ja, wo man dann halt hingehen kann und sich seine Ware abholen darf. Wenn man Glück hat, findet man auch noch eine Kasse, wo man die dann auch bezahlen darf. Und das ist, glaube ich, das geht jetzt halt am Zeitgeist vorbei. Wir sind jetzt halt mittlerweile anderes Service-Level gewohnt. Und ja, ich glaube, wenn du so eine groß teure Fläche in der Innenstadt belegst, dann musst du, glaube ich, auch mehr bieten als einfach nur ein Abhollager. So, und das ist, glaube ich, ne, was wir als Verkäufer, ich hätte gerne einen Verkäufer, das sind ja meistens keine Verkäufer, sondern ja, wenn es gut läuft, Berater, meistens nicht mal das, weil die ja meistens weniger Ahnung von den Produkten haben als wir, wenn wir uns vorher informiert haben, sind natürlich auch
Klassiker.
schlecht bezahlt. Dann, wenn wir uns zum Beispiel auch den Autohandel angucken, also die Autohäuser, ich bin da mal vollkommen schockiert, auf welchem Level das teilweise noch abläuft. Also ich glaube, da haben wir noch eine Menge Luft nach oben, aber auch in vielen klassischen Bereichen wie Maschinenbau oder Elektrotechnik haben wir Vertrieb auch noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Also ich würde jetzt gar nicht mit diesen Worten spielen, Vertrieb oder Verkauf. Ich würde das eigentlich einsetzen. Also für mich ist Verkauf halt immer den Kunden zu einer fundierten Kaufentscheidung bewegen. Ja, und Vertrieb ist halt immer für mich, ja, jemanden in die Augen schauen oder mit jemandem sprechen, auf jeden Fall face-to-face persönlichen Kontakt herstellen und dort quasi den Kunden zu einer fundierten Kaufentscheidung bringen. Muss jetzt nicht im ersten Telefonat sein oder im ersten Gespräch, aber das ist eigentlich das Ziel. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn wir über digitalen Vertrieb und so weiter sprechen.
Da hast du einen interessanten Ansatz gerade gebracht mit dem Autohaus. Ich habe tatsächlich letztens im Autohaus habe ich mir ein Auto angeschaut. Und da merkt man, dass Angebot und Nachfrage doch schon den Verkaufsprozess bestimmt. Also der eine, das ist zumindest meine Wahrnehmung, Der eine, der ein Produkt an den Mann bringen möchte, also das heißt, denjenigen zu einem Kauf motivieren möchte, das, was du gerade gesagt hattest. Und dann haben wir den Klassiker im Autohaus, der eigentlich nur als Berater da sitzt, nicht alle, nicht, wollen wir jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber man merkt schon, dass Angebot und Nachfrage doch den Verkaufsprozess erheblich beeinflusst.
Ja, also wie gesagt, also ich glaube auch Autohandel, also ich habe das Konzept eigentlich nie richtig verstanden. Ich glaube auch, dass da in den nächsten Monaten sehr, sehr viel passieren wird. Also Tesla zeigt das ja auch schon, dass du eigentlich gar kein Autohaus brauchst.
Genau.
Und da findet ja eigentlich auch kein Verkauf statt. Ne? Also wie gesagt, du kannst halt da hingehen und verlangen, ein Auto zu kaufen. Wenn die Leute dann gut drauf sind, dann kriegst du möglicherweise auch eins irgendwann. Ja? Aber das ist ja kein aktiver Verkauf. Also es gibt Autohäuser natürlich, die aktiven Verkauf auch im B2B betreiben, die auch mal Kunden anrufen. Aber eigentlich finde ich, ist dieser, also ein Auto kaufen ist echt schwierig, finde ich. Ja? Mhm. Oft wickeln die ja nur, mittlerweile wickeln die Autohäuser oft auch nur Aufträge ab, die schon über Online Plattformen reinkommen, also da haben irgendwelche Leasinganbieter oder sowas haben ein Angebot, irgendjemand kauft das online und dann wird das über ein Autohaus abgewickelt, aber ich glaube, dass die da halt dabei sind, sich ganz schnell überflüssig zu machen, wenn sie sich da nicht massiv umstellen. Ne? Also die ganzen Vorteile, die das eigentlich hat, dieses Touch, Feel and Touch und so weiter, das wird ja gar nicht richtig wahrgenommen. Ne? Mhm. Also deswegen glaube ich, dass da unfassbar viel passiert, gerade in diesen ganzen stationären Bereichen, gerade im B2C-Bereich. Da war Corona jetzt, glaube ich, der absolute Brandbeschleuniger. Ich meine, es war ja schon immer klar, dass da was passieren muss. Ne? Und für mich ist es auch nicht so, dass die Innenstädte jetzt sterben. Für mich sind die schon seit Jahrzehnten tot. Also wenn du in eine normale Innenstadt reingehst, hast du genau dieselben Läden, meistens auch in der gleichen Reihenfolge nebeneinander, meistens auch mit dem gleich beschissenen Service, der dahinter steht, ja, macht einfach überhaupt und nachts ist es tot da, ja, du traust dich ja nachts nicht mehr in eine Fußgängerzone rein, da kannst du tot umfallen, das merkt einer keiner bis zum nächsten Morgen. Das macht keinen Sinn. Also ich glaube, dass die Innenstädte schon lange tot sind. Mhm. Und da gibt es halt auch Marktgesetze, die dahinter stehen und ich bin aber eigentlich froh, dass sich das jetzt ändert.
Das stimmt, ja. Ich bin auch gespannt, was so insbesondere die nächsten Monate mit sich bringen und ich bin gespannt, was du auf meine letzte Frage antworten wirst, weil da geht es in die Richtung, aber im Bereich Recruiting. Aber ich stelle halt immer wieder fest, dass der Bereich Vertrieb, Verkaufen sehr verpönt ist in Deutschland. Ja, ich habe noch so eine Story im Hintergrund in meinem Kopf. Da habe ich eine Mitarbeiterin gehabt oder eine Kollegin gehabt, die war eigentlich perfekt für den Verkauf, ja, aber sie wollte einfach nicht in den Verkauf, in den Vertriebsbereich, weil sie meint, oh nee, Vertrieb ist nichts für mich. Wobei, aus meiner Sicht, sie konnte sich selber sehr, sehr gut vermarkten, das ist, glaube ich, schon mal die Basis, ja, und ihre Ideen sehr gut vermarkten, also hätte sie es auch sicherlich in Bezug auf die Produkte auch nach außen bringen können. Und da stelle ich halt immer wieder fest, was meinst du, woran das liegt, dass der Bereich Vertrieb und Verkaufen und das natürlich später auch auf den Recruiting-Bereich, aber warum ist das so schwierig für die meisten Menschen? Wieso haben die meisten eine Hürde da und sehen da eine Hürde? Was meinst du?
Also wir sind alle von einem Verkauf sozialisiert worden, der Verkauf halt einfach schlecht erscheinen lässt. Ne? Also wir alle kennen noch, oder vielleicht nicht mehr alle, aber früher gab es halt so diese klassischen Drückervertriebe, ne? Also anhauen, umhauen, abhauen. Ne? also Staubsaugervertrieb, ja. Bertelsmann Buchclub, diese ganzen Sachen, die an der Haustür vertrieben worden sind. Sehr, sehr viele Versicherungsvertriebe. Also da gibt es ja Geschichten ohne Ende. Das nimmt jetzt langsam ab, aber das war, glaube ich, also das hat uns so geprägt. Ne? Also dass halt ein Verkäufer eigentlich nur in seinem eigenen Interesse handelt, indem er dir was verkauft und dir möglicherweise auch Informationen verschweigt, die wichtig wären für dich. Ne? Also das klassische Beispiel ist ja der Gebrauchtwarenhändler. Ne? Das ist ja quasi das Pendant zum Pferdehändler, der halt irgendwie dem Pferd irgendwie noch Salmiakgeist reingibt, damit es nochmal ein bisschen frisch aussieht und 100 Meter weiter bricht das Pferd dann zusammen. Ne? Das heißt, das ist ja die klassische Situation, wo der Verkäufer mehr über das Produkt weiß, als du als Käufer. Ne? So, aber das ändert sich ja jetzt gerade. Ne? Du kannst eigentlich, also wenn dich irgendjemand ins Ohr haut, hast du als Konsument oder als Kunde halt sehr viele Möglichkeiten zurückzuschlagen über Online-Rezensionen, über schlechte Empfehlungen. Du hast ein riesen Netzwerk über Facebook, über LinkedIn, wo du schlechte Erfahrungen teilen kannst. Das heißt, dieser klassische Fall anhauen, umhauen, abhauen, ist eigentlich nicht mehr möglich. Mhm. Alles wird transparent. Du kannst dich über ein Autohaus informieren. Du hast meistens, wie gesagt, wenn du es einigermaßen gut machst, hast du mehr Informationen über einen Autotyp, wenn du ins Autohaus gehst, als der Verkäufer. Ja, ja, also du kannst dir jede Menge Videos dazu angucken, Testvideos, du kannst dir Vergleichspreise ziehen. Das heißt, wir sind jetzt in einem Marktumfeld gelandet, über die Digitalisierung und Internet, wo die Informationen eigentlich gleich verteilt sind. Ne? So, ja. Und das führt jetzt dazu, dass du als Verkäufer eigentlich, dass diese klassische Rolle, ja, ich versuche dir irgendwas zu verkaufen, weil ich Informationen zurückhalte, das wird immer schwieriger, wenn nicht unmöglich. Was ich super finde, weil wir jetzt geht es eigentlich eher darum, dass der Verkäufer eigentlich jemand ist, der den Kunden in eine Welt mitnimmt, wo er sich nicht zu Hause fühlt. Ja, das heißt, wir als Verkäufer sind ja eigentlich immer da, den Status quo des Kunden zu challengen. Ne? Also du sitzt da an deinem Schreibtisch und denkst, naja, ist alles soweit in Ordnung. Und jetzt ruft dich jemand an und will dir irgendwas verkaufen, von dem du sagst, ey, nee, mir geht's gut, brauche ich nicht.
Ja.
Und jetzt muss ich als Verkäufer dir sagen, ja, aber wenn du mein Produkt nutzt, könnte es dir besser gehen. Du könntest Geld sparen, du könntest mehr Geld verdienen, du könntest mehr Komfort, mehr Prestige haben und so weiter und so weiter. Und das sind ja oft Sachen, von denen wir noch nie was gehört haben. Also ich nehme mal gerne das Beispiel, es gibt bei LinkedIn so ein Plugin, das heißt Crystal Nose. Ja? Das ist nur ein schönes Beispiel. Und das analysiert im Prinzip die Profile, diese LinkedIn-Profile und macht für dich ein DISC-Modell auf, also ein Persönlichkeitsmodell. Das heißt, es zeigt dir das Persönlichkeitsmodell dieser Person an. Ja, und das ist natürlich
ganz cool.
Wenn du jetzt als, finde ich auch cool, wenn du jetzt als Verkäufer sagst, hey, ich weiß jetzt eigentlich schon, wie der so drauf ist, ist der eher faktenbasiert oder eher emotional und so weiter, dann ist der eher dominant oder zurückhaltend, dann kann ich zum Beispiel meine Ansprache, wenn ich dem eine Kontaktnachricht schicke, unterschiedlich texten. Ne? Und Crystal Nose macht tatsächlich Textvorschläge, wie so ein Text aussehen könnte, je nachdem, was es für ein Persönlichkeitsprofil ist. Funktioniert für Deutsch jetzt noch nicht hundertprozentig. Aber na, und wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, ich habe ein Tool, ich habe ein Tool, mit dem du deine Kunden besser ansprechen kannst, sagst du, ey, habe ich schon, brauche ich nicht. Ne? Und jetzt sage ich aber, hey, aber hier gibt es was, da kann ich dir schon im Vorhinein sagen, was für eine Persönlichkeit dein potenzieller Kunde hat. Und du so, red weiter. Ja, das heißt, ich habe gerade deinen Status quo gechallenged. Ja, ich hab dir gerade gesagt, hey, du glaubst zwar alles zu wissen, aber ich habe dir jetzt gerade Informationen gegeben, die es dir einfacher machen kann, neue Kunden zu akquirieren. So, und das ist meine Aufgabe als Verkäufer. Und zwar nicht nur diese Informationen weiterzugeben, ich bin ja mit denen nicht verwandelt, das war nur ein schönes Beispiel, ne? Sondern dich jetzt dazu zu bringen, das auch zu kaufen. Weil alles andere ist beraten. Ja,
stimmt.
Aber meine Aufgabe wäre jetzt im Prinzip, dich auch dazu bringen, das zu kaufen. Also, ja, wann hast du das nächste Mal Zeit, dass wir uns das angucken können? Du guckst es dir an, sagst, okay, wie viele Lizenzen willst du haben? Ich bringe dich da rein, zack. Das ist Verkaufen heutzutage. Also dich in eine neue Welt mitnehmen, wo du noch gar nicht gedacht hast, dass das dir helfen könnte und dich natürlich dazu bringen, das zu nutzen und damit es dir auch zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, eine super, super wichtige Aufgabe, weil wir sind ja in der Zeit, wo es so viele Innovationen gibt, das kannst du ja selber gar nicht mehr erfassen.
Richtig,
ja, was
richtig,
da draußen passiert. Ne?
Ja.
So, wenn dir jetzt jemand sagt, hey, das ist ein cooles Tool, damit kannst du vielleicht 10% mehr verkaufen als vorher, dann hast du ja damit eigentlich dem Kunden auch einen Dienst erwiesen. So, da ist, glaube ich, da geht das Verkaufen heutzutage hin, dass wir halt die Kunden in Welten mitnehmen, die sie selber gar nicht mehr erfassen können, aufgrund der Informationen und der Prioritäten und sie dann halt auch dazu bringen, das zu nutzen und damit sie weiterzubringen. Also wir sagen ja immer, ich bin ja im Kern auch ein Headhunter, ne? Personalberater für Vertrieb. Und ich sage, der ganze Zweck von dem, was wir machen, ist eigentlich, dass unsere Kunden die richtigen Verkäufer bekommen, damit sie ihr Geschäft weiterverfolgen, damit sie mehr Umsatz haben und sicheres Wachstum und damit quasi ihre Mitarbeiter und die Familien der Mitarbeiter ein sicheres Auskommen haben. Das ist das, was wir hier tun.
Cooles Mindset.
Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe.
Absolut, ja, richtig. Findest du nicht auch, also dass gerade insbesondere die letzten Jahre das Online-Marketing und Vertrieb sehr, sehr ineinander verschmolzen ist? Hast du auch diesen Eindruck gewonnen?
Ja klar, da passiert unfassbar viel. Also auf der B2C-Seite sowieso, jetzt mit Google AdWords, mit Facebook-Werbung, YouTube-Werbung. Und das ist erst der Anfang. Also da passiert noch unglaublich viel mehr. Und jetzt so langsam kommt der deutsche B2B-Vertrieb ja auch da drauf, was alles möglich ist, auch mit YouTube.
Richtig,
Mit LinkedIn, was da alles möglich ist, mit Videos, mit auch mit Webinaren zum Beispiel, ne, was da alles möglich ist. Also ich glaube, das fließt, oder auch mit den ganzen Informationen, die du jetzt online hast. Ne? Also wir nutzen zum Beispiel hier EchoBot, das ist im Prinzip ein Crawl-Service, der Webseiten von Unternehmen crawlt und Informationen gibt. Zum Beispiel, hey, bei 10 Firmen in deinem CRM-System hat gerade der Einkäufer gewechselt oder der Personalleiter hat gerade gewechselt. macht doch Sinn, dass du da mal anrufst. Das ist doch eine sehr wertvolle Information. Ja? Wie machen die Account Manager im Moment? Normalerweise, die gehen halt einfach von oben runter, das Aktuellste als Erstes. Ja?
Ja.
Du kommst eigentlich nie ans Ende von deiner Wiedervorlage. Ne?
Ja, richtig.
Es wäre, wenn du sagst, okay, ich kann ja eh nur 30 Calls am Tag machen, netto, wenn du gut bist, ja? Dann wäre es ja gut, dass du bei denen anrufst, wo die Chance, dass du einen Abschluss machst, am höchsten ist.
Ja, klar.
Und wenn da jetzt quasi Informationen aus, das ist ja nicht mehr wirklich künstliche Intelligenz, aber wenn die Informationen da reinkommen, kann ja noch ein Rating-System dahinter sein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt was kaufen und so weiter. Aber wenn ich jetzt so schön sehen würde, hey, und da hat der Personalleiter gewechselt und gleichzeitig kommt noch die Information aus LinkedIn, das ist übrigens auch sehr cool, im Sales-Navigator kannst du jetzt sehen, wie hoch das Wachstum in den einzelnen Abteilungen ist. Das heißt, ich kann mir angucken, zeig mir bitte alle Unternehmen an, wo zum Beispiel die Vertriebs- oder die Produktionsabteilung um mehr als 10% wächst. Das heißt, die stellen ja Leute ein. Rufe ich doch lieber bei einer Firma an, wo die Vertriebsabteilung wächst und wo der Personalleiter gerade gewechselt hat, als bei einer Firma, wo der Personalleiter seit 30 Jahren da ist, mit seinen Dienstleistern verbunden ist und die eventuell noch Personal abbauen. Das macht ja weniger Sinn. Und die Calls kriegst du ja immer mit, dass die immer nur, ja, nee, sorry, wir bauen gerade Personal ab. So, und das ist, und so kannst du den Vertrieb immer intelligenter machen. Das ist schon cool.
Ja, cool. Interessanter Einblick. fragen wir mal so. Warum gewinnt Vertrieb im Recruiting immer mehr an Bedeutung?
War das nicht schon immer so?
Ja.
Was meinst du jetzt, Vertrieb für Recruiter?
Nee, im Recruiting. Also ich bin Recruiter und ich versuche, Personal zu gewinnen. Mhm. Und warum gewinnt das immer mehr an Bedeutung? Vielleicht fangen wir einfach mal mit meiner Auffassung damit an. Ich habe den Eindruck, dass viele HRler, Recruiter sich immer noch in der, ja, in der Situation befinden, gedanklich, wir haben die Wahl und wir suchen aus. Ich persönlich glaube aber, dass wir gerade aufgrund des Fach- und Führungskräftemangels und gut, wir haben jetzt Corona, aber wenn das mal weg ist, wird es ja nochmal richtig mal einen Sturm geben. Und wenn wir nicht umdenken, dann gehen uns wertvolle Mitarbeiter verloren. Das ist mein Ansatz dazu. Was meinst du?
Ja, also ich habe ja eigentlich immer gesagt, dass Vertrieb ist ja eigentlich auch die Kerntugend eines Recruiters. Ne? Also wenn der es nicht schafft, sein Unternehmen und die offenen Positionen an die richtigen Leute zu verkaufen, dann hat er seinen Job nicht richtig verstanden. Ne? Also wir kommen ja noch so aus der Zeit, wo der Recruiter ja eher so ein Sortierer war, ein Sortierer und Verteiler. Ne?
Ja, Bewerbung, ja.
Also ich sage eigentlich immer, eigentlich hat sich die früher war die Personalabteilung, also die Rekrutierungsabteilung, war eigentlich wie eine Einkaufsabteilung organisiert. Ne? Das heißt, die haben Angebote eingeholt, das waren dann Bewerbungen, dann haben sie die durch irgendwelche Sortiermaschinen gejagt, Sortiermechanismen, wie man die möglichst reduzieren kann, also wie komme ich von 100 Bewerbungen auf vielleicht 5 oder 10 Bewerbungen und dann hat man die quasi eingeladen zum Pitch, dann mussten die da ihr Männchen machen und ihre Kunststückchen vorführen und durch Reifen springen und so weiter und diejenigen, die das dann am besten gemacht haben, denen hat man dann halt erlaubt, was zu verkaufen oder halt jetzt Mitarbeiter zu werden. Das war so ein klassischer Einkaufsprozess. So, und jetzt, das merkt man jetzt mit Corona nicht so richtig, aber jetzt ist es eigentlich ein Verkaufsprozess. Ja, das heißt, du musst draußen Angebote machen. Deine Stellenanzeigen sind keine bürokratischen Jobbeschreibungen und Wunschprofile, sondern es ist Werbung. Ja, deine Stellenanzeige ist eine Werbeanzeige.
Genau.
Hört man das bei Print noch gesehen, da musste man für 4 Farben mehr bezahlen als für Schwarz-Weiß oder so. Ja. Ne? Aber die meisten Stellenanzeigen, die jetzt siehst, sind halt immer noch getextet wie eine bürokratische Ausschreibung. Ne? So, das ist dein Job und das wollen wir alles von dir. Das.
So eine Liste.
Genau. So, das ist dann halt oft, und das ist ja auch psychologisch bewiesen, dass es halt Schwachsinn ist, ja, dass es einfach keinen Sinn macht, aber die Leute machen es trotzdem noch. Ne? Und dann ist es ja auch so, dass man den Leuten noch den Weg, sich bei dir zu bewerben, den macht man dir auch noch möglichst schwer. Ja?
Da musst du dann
möglichst viele Felder ausfüllen und dann noch Sachen hochladen, dann ist das Format nicht richtig und so weiter. Und wir kennen das ja aus dem E-Commerce, dass eigentlich jedes Feld, das du zufügst, und jedes weitere Information, die du abfragst, senkt die Anzahl der Leute, die hinten ankommen. Ne? Mhm. Das heißt, die E-Commerce-Leute sind ja ständig dabei zu gucken, okay, was können wir noch weglassen, was können wir automatisch machen, damit die Leute durchkommen. Beim Recruiting haben die das oft noch gar nicht verstanden, dass es halt auch ein Vertriebsfunnel ist. Und wenn du, kann sein, dass du oben die perfekten Bewerber hattest, aber du hast halt in dem Funnel irgendwelche Fehler drin, dass unten nichts ankommt. Ne?
Ja.
So, das heißt, ein Recruiting-Manager ist ein Funnel-Experte, der hat den Funnel optimiert, muss jetzt auch nicht 1000 Bewerbungen durchkommen, ist ja in den meisten Fällen eh nicht mehr so. Und dann quasi die Leute, wo er sagt, hey, die sind richtig spannend, die dann quasi auch für sich gewinnt. Und dann hast du natürlich auch oft den Fall, dass du gar nicht mehr auf Bewerber wartest, sondern sagst, ich muss eigentlich aktiv auf die zugehen. Ne? Also Jim Collins hat gesagt, du musst eigentlich jeden Tag mindestens einen High-Potential interviewen, egal ob du eine offene Stelle hast oder nicht. Aber wenn du das machst, dann wirst du nie Probleme haben, deine kritischen Stellen zu füllen. Ja, also auch dieses Kommunizieren mit Talenten, ein Netzwerk sich aufbauen und so weiter. Und all das gehört ja heute auch zu einem klassischen Verkäufer dazu. Ne? Dem wird ja nicht mehr gesagt, hier, du musst halt deine 20, 30, 40, 50 Calls am Tag machen und dann hast du deinen Job erledigt, sondern du musst im Prinzip ja auch dein eigenes Netzwerk pflegen mit deinen Kunden, mit deinen Lieferanten, mit den Influencern und so weiter. Und das, ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil das natürlich massiv karriererelevant ist. Ne? Ich meine, wenn du ein relevantes Netzwerk in deiner Branche hast mit 1000 oder 5000 Kontakten, ja, dann wirst du wahrscheinlich nie arbeitslos werden. Ja,
Richtig, das darf man
auch nicht vergessen. Das ist für die Arbeitgeber auch nochmal eine Umdenke, ne? Weil wenn der geht, die 15.000 Kontakte nimmt der mit. Den LinkedIn-Account kannst du ihm nicht wegnehmen. Ne?
Ja.
Aber das ist halt so. Ja, das kannst du nicht verhindern. Letztens hatten wir ein Webinar mit 150 Teilnehmern. Da wurde dann echt noch die Diskussion geführt, ja, wie kann ich denn verhindern, dass meine Leute am Arbeitsplatz privat surfen? Wo ich gesagt habe, ey, die Frage ist komplett falsch.
Falsches Zeitalter.
Die Frage ist komplett falsch. Ja? Ich meine, wenn du Leute hast, bei denen du aufpassen musst, was die während der Arbeitszeit machen, hast du halt einfach die falschen Leute eingestellt. Oder du hast sie halt falsch motiviert.
Ja, ne? Genau.
Hast nicht oder falsch incentiviert. Ne?
Okay, jetzt hast du es eigentlich auch schon fast gesagt. Also Recruiting beginnt natürlich einmal in der Gestaltung der Stellenanzeige, Werbeanzeige hast du es gerade genannt. Da fängt das Ganze ja an, da hast du ja vollkommen recht. Die meisten haben noch 20 Formularfelder, der Klassiker, ja, und sind noch formuliert wie, weiß nicht was, wie vor 20, 30 Jahren. Und da beginnt der Verkaufsprozess, ja, und dann geht er ja weiter und dann geht er bis zum persönlichen oder bis zum Telefoninterview oder heutzutage auch ein Zoom-Call natürlich. Und da musst du natürlich denjenigen, der die Wahl hat, wenn wir jetzt zum Beispiel an ein Entwickler denken beispielsweise, ja, die sind ja super Mangelware, gerade mit speziellen Kenntnissen, mit einer speziellen Expertise. Und da musst du den ja überzeugen, von deinem Unternehmen überzeugen. Und da glaube ich, von Ausschreibung bis zum Ende scheitert es bei vielen, weil die einfach nicht ihr Unternehmen ja gut rüberbringen können. Ich glaube, das ist das, was du vorhin meintest, oder?
Ich glaube, da spielen ganz viele Sachen zusammen. Also wie gesagt, dieser Mindshift, dass Bewerber eigentlich keine Massenware mehr sind, wo ich halt eine Sortiermaschine brauche, um die Besten zu finden.
Richtig.
Wie in der Legebatterie. Sondern dass es halt eigentlich eine kritische und enge Ressource ist, um die ich mich halt bemühen muss. Ich sage immer, wenn du dir eins merkst als Unternehmen, wenn du nur ein Mantra neu einmachst, das heißt eigentlich Kandidaten wie Kunden behandeln. Behandle Kandidaten wie Kunden.
Cool,
ja. Also wenn du nur das machst und immer darüber nachdenkst, okay, was mache ich hier gerade? Würde ich das mit Kunden machen? Nee. Mhm. Ja? Also ich sage immer, wenn du eine E-Mail-Anfrage von einem Kunden kriegst, du sagst, hey, ich würde gern kaufen. Ja? Und du guckst den Kunden an und sagst, boah, geiler Kunde. Ne? Dann sagst du ja nicht, nee, die Anfragen, die sammeln wir jetzt erstmal zwei, drei Wochen und dann machen wir ein Gremium und gucken mal, wem antworten wir von denen, ja, mit wem reden wir mal. Nee, du würdest den wahrscheinlich sofort anrufen. Mhm. Ja? Und es ist auch statistisch erwiesen über viele Studien, dass derjenige, der als erstes einen potenziellen Kunden anruft, die höchste Chance hat, den auch abzuschließen.
Mhm.
Ja? Wenn er genauso gut ist wie die anderen in dem, was danach kommt. Aber derjenige, der als erstes da ist, der setzt den Referenzrahmen, das kennen wir aus dem Vertrieb, ne? Der kann den auch schon vorprimen, ne? So, wenn Sie mit anderen sprechen, denken Sie dran, A, B, C, D mit zu beachten und so weiter und so weiter. So, das heißt, du rufst den an. So, ich stell dir mal vor, du bist Kandidat, Bewerber, du schickst eine Bewerbung ab und 5 Minuten später klingelt das Telefon und der Abteilungsleiter ist dran und sagt, hören Sie mal, Herr May, ich habe gerade Ihre Bewerbung gesehen. Boah, super spannend. Haben Sie gerade ein paar Minuten Zeit, sich zu unterhalten?
Genau.
Wie fühlt sich das an?
Ja, klar.
Ja, und wie fühlt sich an? Sehr geehrter Mai, vielen Dank. Wir haben Ihre Bewerbung soeben erhalten. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen, dass wir uns möglicherweise überhaupt nicht bei Ihnen melden. Und wenn wir uns bei Ihnen melden, dann bitte gedulden Sie sich und wir bitten Sie, von Anfragen in der Zwischenzeit
Abzusehen.
abzusehen. Ja?
Ja,
Wie
das ist
hört sich das
geil.
an? Stell dir mal, du bist Kunde und dann so,
Ja.
ja, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir kriegen so viele Kundenanfragen. Wir können uns gar nicht darum kümmern. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir glauben, dass Sie es wert sind, als Kunde bedient zu werden. Und in der Zwischenzeit melden Sie sich bitte nicht mehr bei uns. Ja, also,
Ja,
so, und
sehr gut. Sehr gute
wenn du nur
Beispiele.
das denkst und immer, okay, wie kann ich so einen Prozess so machen? Da sagen natürlich viele Leute, ja, aber da kommen ja so viele Bewerbungen, die nichts wert sind. Klar, es kommen aber auch viele Kundenanfragen rein, die nichts wert sind. Die Kunst ist ja zu sagen, okay, welche sind interessant? Ja, und die dann mit Priorität zu behandeln. Das ist halt das Entscheidende. Das ist ja auch
Richtig.
das, was du mit E-Commerce gesagt hast. Es kommen natürlich jetzt viel mehr Leads rein, wenn du einigermaßen richtig gearbeitet hast. Davon sind aber weniger wertvoll. Vielleicht kommen mehr wertvolle Leads rein, aber es kommen im Verhältnis viele weniger wert. Und die Kunst ist halt, wie filter ich das und wie gehe ich, schaffe ich es, dass die Leute, die wertvoll sind, möglichst schnell Personal Touch kriegen. Und dasselbe gilt für Kandidaten auch. Und du hast es ja auch schon angedeutet, ich glaube, dass wenn der Corona mal vorbei ist, und das wird vorbei sein, vielleicht jetzt nicht in einem Monat, vielleicht in zwei, aber es wird vorbei sein, dann werden alle wieder anfangen und sagen, ah, wir finden keine Leute und Fachkräftemangel und bla bla bla. Ja, wo ich gesagt habe, okay, was habt ihr die letzten 12 Monate dafür getan?
Genau,
Nichts,
gute
nichts. Ihr
Frage,
habt die
ja.
Leute wie Scheiße behandelt, ja. Wahrscheinlich habt ihr ihnen nicht mal mehr geantwortet. Ich habe gerade, wir suchen gerade duale Studenten hier in Frankfurt und wir arbeiten hier mit einer Akademie zusammen. Und die Akademie sagt, dass wir das einzige Unternehmen in Frankfurt sind, die überhaupt sich mit Bewerbern beschäftigen im Moment fürs duale Studium. Ja? Und das duale
Traurig.
Studium geht im Oktober los. Wir sind die Einzigen, die Zoom-Interviews machen. Wir sind die Einzigen, die Schnuppertage machen. In ganz Frankfurt. Ja?
Unglaublich. In der
Und dann
Metropole
sagen die
unglaublich.
dann im Oktober so, ja, wir finden gar keine tollen Bewerber. Ja, Deutschland ist ein schlechter Standort. Das geht ja nicht. Ja, ihr habt halt auch nichts gemacht. Und die
Richtig,
Leute, die,
richtig.
und deswegen sage ich immer, die Leute, die jetzt was tun, die jetzt aktiv sind, ne, die werden dann auch später ihre Vorteile haben. Also wir sichern uns jetzt die besten Talente als duale Studenten, ja, weil sie jetzt da sind und weil es jetzt auch keinen Wettbewerb gibt.
Die
Ne. Ich habe
Chance
viele
nutzen.
Kunden, die sagen, ja, Herr Funk, nee, wir rekrutieren jetzt noch nicht, weil die Bewerber sind ja jetzt gar nicht mobil im Lockdown. Wo ich sage, ey, das ist Schwachsinn. Ja, es gibt so viele Bewerber, die darauf warten zu wechseln. Ne? Also nee, wir warten noch, sage ich, ja, das ist eine sehr gute Idee. Fangen Sie am besten genau dann an, wenn alle anderen auch wieder anfangen. Das ist eine super Idee. Ja?
Wow, aber überrascht mich also wirklich mit Frankfurt. Wahnsinn, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, ich hätte es auch nicht gedacht.
Ja,
Ich hätte es auch
unglaublich.
nicht gedacht.
Traurig aber auch, ne? Wenn man
Ja.
das so sieht.
Ja, aber viele Leute haben sich jetzt so schön in ihrem Lockdown-Jammertal da eingeschlossen. Und es ist halt immer super schwierig von der Position jetzt zu sagen, ja, aber wie wird es denn in einem halben Jahr sein? Ja, das
Genau.
ist ganz schwierig, das ist auch, als es immer gut lief, haben wir alle gesagt, hey, denkt dran, es könnte auch mal schlechter gehen, bereitet euch darauf vor. Aber es ist immer sehr, sehr schwer, das ist so, als würdest du in Urlaub fahren und es ist minus 10 Grad draußen und du musst deinen Koffer packen, weil du weißt, du fährst ins Warme. Das ist ganz schwer, sich das vorzustellen, wie sich das anfühlt, dass es warm ist. Und genauso ist es schwer für uns, sich vorzustellen, okay, was ist denn, wenn die Krise vorbei ist? Und deswegen sind die Leute immer vollkommen überrascht, wenn dann irgendwie, ja, die Sommerferien vorbei sind oder wenn Weihnachten vor der Tür steht oder wenn so eine Krise dann halt auch wieder zu Ende geht.
Interessant. Cool. Jetzt haben wir ja über Vertrieb, Verkaufen, Recruiting gesprochen und dass es auch für viele eine Hürde ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann man oder wie kann der Recruiter, der sagt, okay, das ist super wichtig für mich, ich habe es erkannt und ich möchte gerne, wie kann er verkaufen lernen? Was kannst du für Tipps geben? Was gibt es für Fortbildungen oder was auch immer? Was würdest du an Tipps geben, wenn ein Recruiter zu dir kommen würde und würde sagen, du Christopher, ich möchte gern verkaufen lernen, wie lerne ich das am besten?
Ach du, das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit. Es gibt heute so viele Angebote, wo du dich weiterbilden kannst. Ja? Also es gibt ja spezialisierte Trainer, die nur mit Recruitern arbeiten und denen das beibringen. Gibt es einige. Es gibt geile Podcasts. Es gibt deinen Podcast. Es gibt meinen Podcast, wo es jede Menge Folgen dazu gibt, wie du richtig rekrutierst. Es gibt Dirk Kräuter. Es gibt Mike Dearson, es gibt so viele tolle Vertriebstrainer. Stefan Heinrich hat eine riesen Enzyklopädie als Podcast. Man kann sich wirklich auch das raussuchen, was einem gefällt. Du kannst auf LinkedIn Learning gehen. Da gibt es Kurse, die umsonst sind, wie du LinkedIn zum Recruiting einsetzt, wie du dein Profil aufbaust und so weiter. Es gibt so viel. Es gibt Online-Kurse, die du kaufen kannst. Du kannst nach Amerika gucken, wenn du Englisch kannst, kannst du da ein paar schöne Kurse raussuchen. Also es ist ja eigentlich das Problem eher, dass das Angebot schon fast zu groß ist. Ne? Mhm. Früher musstest du dann irgendwie sagen, ja, wo kann ich irgendwie einen Kurs buchen? Gibt es irgendwie Volkshochschule, irgendeine Akademie oder sowas? Und dann hast du dann plötzlich im Kursraum gesessen und gedacht, boah, was ist denn das für ein Mist hier? Das ist ja total langweilig und 10 Jahre alt. Ne? Ich habe mir dann wirklich angewohnt, auch zu gehen. Ich habe gesagt, hören Sie mal, das geht nicht. Ich kann hier nicht meine Zeit verbringen. Ja, ich schenke Ihnen die Kursgebühr, ich gehe nach Hause, das bringt nichts. Ne? Und heutzutage gehst du halt rein, da kannst du ja meistens ja ein paar Kurse vorab angucken und so weiter. Und dann kannst du halt sagen, ja, das ist das Richtige. Und let's go for it. Und idealerweise ist es immer noch kombiniert, wenn du auch in der Gruppe lernst, wo die Leute sich untereinander austauschen können, Erfahrungen teilen und so weiter. Ja, also gerade dieses Mastermind, Masterclass lernen. Es gibt so viele geile Sachen. Also wenn mir heute noch jemand sagt, ja, ich wusste nicht, wo ich mir das beibringen kann, sage ich, sorry, da hast du irgendwas grundlegend nicht verstanden. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Januar angefangen, Spanisch zu lernen mit Duolingo. Das ist so eine Sprachlern-App. Die nicht, ist super intuitiv. Ja, es ist, glaube ich, die größte Sprachlern-App des Planeten. Ne? Super intuitiv. Ich mache da jetzt jeden Tag 15, 20 Minuten. Und meine Frau sagt, ich wäre schon richtig gut geworden mittlerweile. Ja, also das ist, ja, es geht. Ja. Es geht. Ja, du musst es halt tun. Ne?
Das ist interessant. Ich höre immer wieder, dass es immer viele in meinem Umfeld gibt, die gerne Spanisch lernen möchten. Das irgendwie zieht es einen an. Ich weiß auch nicht. Würde ich auch gerne, wenn ich mal die Zeit dafür finde, aber ja.
15 Minuten am Tag.
15
Minuten am Tag.
15 Minuten am Tag hat ja jeder eigentlich. Ne?
Sollte man, ja klar, hat das hier. Das ist immer eine Frage von Prioritäten. Man sagt ja immer, wenn du keine Zeit hast, Bücher zu lesen oder dich weiterzubilden, gibt es einen ganz einfachen Grundsatz, hör einfach auf, Fernsehen zu gucken. Ja, weil die meisten Leute, also im Schnitt verbringen die Deutschen 4 Stunden pro Tag vorm Fernseher, im Schnitt.
Wahnsinn.
Im Schnitt, über alle. Ne? Ja. So, das heißt, eine halbe Stunde weniger Fernsehen gucken, und du hast wahrscheinlich in einem Jahr kannst du fließend Spanisch sprechen. Das ist doch mal ein Promise, oder?
Ja, das ist cool. Okay, aber in dieser Statistik sind ja noch nicht mal die drin, die tagtäglich an TikTok hängen und ähnliches. Also gerade bei der ganz, ganz jungen Generation, die sitzen ja teilweise 6 Stunden. Ja, ich habe letztens mit meiner Nichte gesprochen, die sagte 6 Stunden, also da kriegst du ja bei Apple diese Auswertung, 6 Stunden TikTok geguckt. Das ist doch der Wahnsinn, ja. Und wenn ich jetzt höre, 4 Stunden Fernsehen, mein lieber Scholli.
Ich habe Clubhouse, finde ich auch sehr gefährlich. Clubhouse,
ja, stimmt.
Ich finde es mega spannend, tolles Medium, macht richtig Spaß, aber es ist
geiler Content auch.
Geiler Content, toller Kontakt zu Leuten auch. Ich habe da auch ein paar eigene Shows schon gemacht, aber es ist halt, eigentlich habe ich jetzt gestern Abend, also sonntagsabends, eine Show geplant. Ich habe die jetzt abgesagt ein paar Tage vorher, weil ich gesagt habe, ey, das zerschießt mir den kompletten Tag, wenn ich das noch mache. Und das dauert immer 90 Minuten, also da ist mein Feierabend dann auch weg. Ja. Ich hätte gestern Abend dagegen entschieden.
Ja, ich hab damit auch angefangen und irgendwann mal habe ich mich gefragt, ob mich das weiterbringt und dann habe ich gesagt, okay, ist jetzt nicht so effektiv und ich habe andere Dinge, andere Baustellen und seither nutze ich das mal gelegentlich. Also es ist wirklich mega geil, also auch vom Content her. Aber
tolle Sachen.
Ja, man sollte es
halt auch kontrollieren. Im Auto habe ich das gehört. Ich habe es im Auto irgendwie angehabt, mir so einen Raum gesucht, super spannend. Habe das direkt aufs Radio rübergespielt und das war super unterhaltsam. Felix Tönnissen hat da einen Podcast gehabt, der hieß irgendwie, also einen Raum gehabt, heißt das ja da, der hieß irgendwie, hier kommst du nur rein, wenn du eine Rolex hast. Also super witzig auch, der Felix ist ja echt witzig. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Also es ist lohnt sich einfach auch anzugucken. Also kann man auch natürlich sehr viel lernen. Ne?
Ja, auch gerade im Verkaufen, wo wir gerade beim Thema sind. Es gibt auch teilweise Rooms für den Bereich Verkaufen, habe ich gesehen, im Vertrieb. Da habe ich auch ab und zu mal reingehört. Also mega Content. Da sind ja Verkaufstrainer bei, die ja schon Ewigkeiten auf dem Markt sind und die ihr Content da sozusagen for free zur Verfügung stellen. Und auch, du kannst ja auch Fragen stellen. Ja, gerade wenn ich jetzt mich in die Rolle des Recruiters versetze, der es gerade lernen möchte, ja, und der kann sich ja da einmal melden mit dem Handzeichen und dann kann er ja auch mal Fragen stellen. Ja. Ist natürlich mega, wo wir gerade sind, bei dem Thema sind, wie komme ich an Content? Ja. Und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Udemy, kennst du die Plattform? Mhm. Die ist auch mega. Da kriegst du natürlich auch.
Coursera gibt es auch. Coursera ist
Ja.
auch sehr interessant.
Da kriegst du natürlich auch mega Content.
Also, YouTube ist ja eh die Akademie schlechthin. Ich habe meine Zeit lang mir jeden Tag so ein TED-Video angeguckt, TED. Das sind ja immer so kuratierte Videos, also perfekte, also immer so 15 Minuten runtergedampfte Messages über alle möglichen Topics. Super, super inspirierend. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wenn man so ein bisschen den Blick weiten will, auch super spannend.
Cool. Aber ich glaube, wenn der Recruiter, der HRler, Vertrieb lernen möchte, dann kann er eigentlich auch sich die grundlegenden Dinge des Verkaufens aneignen. Also er muss jetzt nicht was explizit für den Recruiting-Bereich suchen, was vielleicht nicht schlecht wäre, aber er könnte auch grundsätzlich, weil die Eigenschaften, glaube ich, eins zu eins übertragbar sind, oder?
Ja, wobei du darfst dabei natürlich immer nicht vergessen, dass Recruiting ja deswegen so spannend ist, weil es ein doppelter Verkaufsprozess ist. Ja, also du hast da im
In
Prinzip,
beide Richtungen.
es dreht sich ja immer in beide Richtungen. Das heißt, ich will ja quasi dem Kandidaten das Unternehmen und die Position verkaufen, aber ich muss ja gleichzeitig entscheiden, ob es auch der Richtige ist. Und beim Kandidaten ist ja auch so, also ich will mich natürlich im guten Licht erscheinen lassen, weil ich mich verkaufen will. Ich will aber gleichzeitig entscheiden, ob ich die Stelle auch annehme. Ja, und deswegen ist es halt nicht so, ich habe jetzt hier ein Produkt, ich glaube, das ist das Richtige für dich, ich will dir jetzt verkaufen, sondern es sind im Prinzip zwei Verkäufer, die sich gegenseitig zu einem Abschluss bringen wollen. Das macht halt das Recruiting einzigartig, das gibt es so sonst eigentlich nicht. Ne? Ist auch eine spezielle Verhandlungssituation. Du bist natürlich als Recruiter auch, wirst eigentlich nicht nur dafür bezahlt, dass die Leute bei dir anfangen, sondern dass die Richtigen bei dir anfangen.
Richtig,
Ne?
ja.
So, und deswegen sagen ja viele, ja, der Funk sagt hier, braucht keine Filter und so weiter, aber dann weiß ich ja gar nicht, wer der Beste ist. Ne? Und da gibt es natürlich auch Methoden, dahin zu kommen. Also die Kunst ist ja quasi, eine Methode zu haben, wie du sagst, okay, ich schaffe es, dass ich die Richtigen hinten ankommen, ne? Also dass ich die Richtigen finde und dass die mir während des Prozesses nicht abspringen. Ne? Weil wenn
Genau.
du sagst, hey, ich habe hier einen Test, den kannst du mal machen, der dauert nur 3 Stunden und wenn du den abgeschlossen hast, dann bewerten wir den aus und überlegen, ob wir dann mit dir reden. Das werden halt sehr viele Leute nicht machen. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden einen halben Tag bei mir habe schon arbeiten lassen, wenn der alle Leute kennengelernt hat, sagt, boah, es ist richtig cool hier, richtig cool, würde ich gerne arbeiten. Und so, okay, wir hätten jetzt hier noch einen Test, der für dich da ist, damit du ein bisschen Feedback über dich selber bekommst und wo wir sehen, wo deine Entwicklungsmöglichkeiten sind und so weiter und wo wir noch Nachtrainings machen müssen, da würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, mache ich gern. Na, und das ist halt immer die Kunst, wie machst du es, ob so ein Test sinnvoll ist oder nicht.
Genau.
Wäre jetzt nochmal eine
Also,
eigene Podcast-Sendung, halte ich für eher kritisch. Ich glaube, es gibt einfachere Methoden, die richtigen Leute
Ja.
auszuwählen. Also das gehört dazu und dann gehört aber auch dazu, auch harte Entscheidungen zu treffen, ne? Weil du hast ja oft dann, dass sehr, sehr viel Aufwand getrieben wird bis zu dieser Einstellung. Und nach der Einstellung eigentlich, dann ist er halt da, dann wird er halt irgendwie eingearbeitet, mehr schlecht als recht. Dann ist meistens auch lang der Prozess nicht mehr so stringent, ja? Wenn er denn vorher das war. Und aber es ist halt auch mal die Entscheidung zu sagen, okay, das ist nicht der Richtige. Das gehört halt genauso mit dazu. Ne?
Genau, ja.
Und dazu gehört halt ein guter Onboarding-Prozess, dass man sich halt vorher mal überlegt, okay, wann war es denn eine gute Einstellung? In Zahlen. Das heißt, woran kann ich messen, dass es eine gute Einstellung war? Bei Verkauf ist es noch relativ einfach. Ne? Bei einem Recruiter kann man ja auch sagen, okay, ich möchte gerne, dass der nach 6 Monaten so und so viele Leute eingestellt hat, die dann auch quasi anfangen, ihre KPIs zu bringen und so weiter. Ne? Also das kann man schon messen und dass man dann halt auch wirklich sagt, okay, ich track das halt von Tag 1. Ne? Und, das ist, glaube ich, auch einer der großen Fehler, dass wenn wir dann Leute eingestellt haben, dass wir uns natürlich auch scheuen zu sagen, hey, das war eine falsche Entscheidung. Ich hatte jetzt so viel Aufwand reingesteckt, ja. Es war eine falsche Entscheidung. Ne? Also ich sage das immer, wir unterstützen ja Unternehmen auch beim Aufbau von Telesales-Teams. Ist ein ganz spezielles Thema auch. Ne? Ich sage, du musst damit rechnen, dass du jede Position wahrscheinlich zweimal besetzen musst, bis du den richtigen oder die richtige gefunden hast. Ja?
Wie kann man sich das
Und
vorstellen, ein Telesales-Team? Das heißt, ihr geht dann da rein, sucht dann die richtigen Mitarbeiter aus, aber bildet dann ein Team. Also es wird jetzt nicht eine Person gesucht, sondern man baut ein ganzes Team dann auf.
Genau, also sag mal, wenn du mit Telesales anfängst, von mir ist das auch kombiniert mit Digitalem, ne, da macht es eigentlich nie Sinn, einen einzustellen, ne? Also wir wissen das alle, wenn du alleine telefonierst, du kriegst halt öfter mal eins auch in die Fresse am Telefon. Wenn du das alleine machst, das ist ganz schwierig von der Kommunikation. Da musst du echt schon ein hartes Brot sein, um das durchzustehen. Deswegen sagt man eigentlich, Telesales-Teams sollten eigentlich immer im Team arbeiten. Und das bedeutet halt mindestens zwei, idealerweise drei. Ne? Drei Leute. Ne? Und das macht doch komplett Sinn. Also wenn jemand sagt, ich suche einen Telesales, der jetzt für mich hier Neukundenakquise machen soll, würde ich auch mal sagen, hey, das Risiko ist viel zu groß. Selbst wenn der das schafft, ja, jetzt quasi mehr neue hineinzubringen, wenn der krank wird, vom Bus überfahren wird oder keinen Bock
Oder
mehr
weg
hat,
ist.
dann bist du sofort wieder bei Null. Dann stehst du wieder bei Null. Ne? Und deswegen macht es eigentlich immer Sinn, zwei, besser drei Leute einzustellen. Und da sage ich dann noch, und du musst damit rechnen, dass du jede Position zweimal besetzen musst, bis der richtige ist. Also wir haben bei uns unser Telesales-Team, ich glaube, dreimal komplett neu besetzt. Also wir haben dreimal komplett ausgetauscht. Und der Dirk Reuter hat das von seinem Telesales-Team auch erzählt. Und als er das erzählt hat, habe ich ihm nicht geglaubt. Ich habe gesagt, was für ein Schwachsinn, das geht doch gar nicht. Ja. Und erst als wir das hier mitgemacht haben, haben wir das gesehen, dass das so ist. Und auch da musst du natürlich schnell Entscheidungen treffen. Ne? Wenn da jemand nach 3 Wochen es nicht schafft, einen Termin zu vereinbaren, einen Telefontermin, ist es eigentlich schon nicht der oder die richtige. Ne? Weil du brauchst da eigentlich keine jahrelange Ausbildung für. Ne? Und du brauchst halt eine steile Lernkurve und eine hohe Schlagzahl und eine hohe Resilienz. Ne? Darum geht es im Prinzip. Ne? Wir bauen diese Teams halt auf für Leute. Also wir kümmern uns um das Recruiting, wie das gemacht wird. Wir bringen die richtigen Kandidaten ran. Das ist ja auch schon schwierig bei Telesales. Das sind oft
Das glaube ich.
Quereinsteiger und so weiter. Wir unterstützen mit Gesprächsleitfäden, Onboarding-Plänen und so weiter. Und wenn die Leute sich dann halten, funktioniert das auch sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gute Neukundenquelle. Gerade auch in Kombination mit Online-Angeboten, mit LinkedIn und so weiter. Aber da musst du halt durch, ne? Und da musst du halt auch gerade beim Onboarding knallhart sein, ne?
Ja,
Also ich
das
weiß
glaube
noch, was heißt knallhart, aber auch im Sinne des Kandidaten. Also ich weiß noch, wir haben jemanden gehabt, der hat wirklich 3 Wochen lang Blut und Wasser geschwitzt hier und hat es nicht geschafft, einen Termin zu vereinbaren, ne? Und dann haben wir halt nach 3 Wochen gesagt, also auch mit Unterstützung, dann hier probier es mal so und so weiter, aber der hat es einfach nicht geschnallt. Manche Leute gibt es ja, die schnallen es einfach nicht. Das ist einfach, ne, für manche Leute ist es halt auch nicht der richtige Job oder nicht das richtige
Ja,
Unternehmen. Und dann
genau,
haben wir
ja.
gesagt, hey, sorry, das macht keinen Sinn, du quälst dich hier zu Tode. Wir haben jetzt schon so viel auch Zeit in dich reingesteckt, das macht einfach keinen Sinn, lass uns hier jetzt Schluss machen. Und dann hat der Kandidat, der Mitarbeiter gesagt, vielen Dank, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ja,
Du
weil
hast die Entscheidung abgenommen,
für
ja.
mich war es ein Riesenstress, aber ich hätte mich nie selber getraut zu kündigen. Ja, weil der hat sich da jeden Tag hingequält, aber er hätte sich selber nicht entschieden zu kündigen. Und irgendwann musst du, und das ist halt deine Verantwortung als Recruiter oder als Chef, dass du halt sagst, hey, du bist hier nicht richtig, du quälst dich nur, ja. Such dir doch was anderes, wo es besser ist für dich. Ne? Nachdem wir es mehrfach versucht haben, weil manchmal dauert es eine Weile, bis es halt schnackelt.
Ja,
Das
klar.
muss man natürlich auch immer sehen, ne? Aber irgendwann muss man sagen, okay, das nach tote Pferde reiten bringt halt einfach nichts.
Ja, das bringt doch nichts, ja. Interessant finde ich auch, dass ihr dann ja auch dahin geht und nicht nur das Personal stellt, sondern ja offensichtlich auch, du sagst ja, Verkaufsskripte, LinkedIn beibringt und so weiter und so fort. Also einmal den kompletten Prozess auch. Das ist ja natürlich
Ja,
mega spannend, ja.
ja,
Cool.
ja. Wir haben natürlich noch externe Partner. Wenn du jetzt sagst, okay, du brauchst wirklich jemanden, der sich neben die setzt und mit denen gemeinsam telefoniert oder so, das machen wir nicht mehr. Aber so mal so also dass man mal sagt, okay, wie soll denn das Akquisekonzept überhaupt sein? Ne? Also,
Aber
ja,
diese Starthilfe.
wir brauchen Telesets. Ja, wen wollt ihr denn anrufen? Ja, Kunden. Ja, wen denn? Ja, wen würdest du denn anrufen jetzt? Ne? Ja, wissen wir nicht. Ne? Da würde ich mal sagen, bevor du hier den ersten gesehen hast, musst du auch mal eine Idee dafür haben, okay, wie soll das aussehen? Wie soll das Konzept funktionieren? Und ich empfehle eigentlich auch jedem Unternehmer oder Abteilungsleiter, sich auch mal selber einen Tag ans Telefon zu setzen, weil er sagt, hey, das ist das Konzept. Das sind die Leute, die wir anrufen wollen. Wir haben schon mal 100 Adressen rausgesucht und sich einfach mal selber hinzusetzen, 1, 2, 3 Tage und
Feedback
selber zu
sammeln.
auch selber zu telefonieren, einfach um zu sehen, hey, so funktioniert das. Das sind die Antworten, die ich kriege, das sind die Erreichbarkeiten und so weiter. Also wir haben zum Beispiel hier, als wir Xenagos gegründet haben, wir haben die ersten 6 Monate nur Kaltakquise gemacht. Wir hatten keine Webseite. Wir haben nur am Telefon gesessen und haben Kaltakquise gemacht. Und ich glaube, nach 6 Wochen haben wir den ersten Auftrag gehabt. Aber danach wusste ich, wie das funktioniert. Ja? Und dann kamen immer Leute und haben gesagt, ja, Kaltakquise bei Personalberatung funktioniert nicht. Hab ich gesagt, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Also wenn es nicht funktionieren würde, gäbe es das Unternehmen überhaupt nicht.
Ja, also das stimmt.
Na, und es gibt natürlich auch Branchen, wo es schwieriger ist. Es gibt auch Branchen, wo es einfacher ist.
Genau, Angebot und
Also gerade
Nachfrage.
in der Personaldienstleistung muss man sagen, ist es ja eher schwierig, weil der Verkaufsdruck durch die ganzen anderen Wettbewerber, Marktbegleiter, die da unterwegs sind, gerade auch so die Michael Pages und die es da so gibt, Robert Habs dieser Welt, die einen sehr, sehr hohen Telefondruck machen. Ne? Also das war, ich weiß noch, als ich hier telefoniert habe, da haben wir, Herr Funk, es ist 9 Uhr, Sie sind jetzt der dritte Personalberater, der mich anruft. Ja? Was erzählen Sie mir denn jetzt noch Schönes? Ne? Ja, also das ist schon knackig. Und da gibt es natürlich andere Branchen, gerade so Maschinenbau, Elektrotechnik, wo du wahrscheinlich der Einzige bist, wenn du es richtig machst. Ja.
Das stimmt, ja. Die haben noch Nachholbedarf, ja. Sehe ich auch so. Cool. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, aber vielleicht noch mal so zum Festhalten, das ist mal so meine Abschlussfrage. Wo siehst du das Recruiting in den nächsten Jahren und wo wird es sich hin entwickeln? Was meinst du?
Also ich glaube, dass da viel Fantasie bei den Unternehmen gefragt ist. Erstmal, wie kann ich mich differenzieren im Umgang? Also ich sage immer Kandidaten gleich Kunden. Ne? Also wenn du da deinen eigenen Weg findest, bist du, glaube ich, schon ziemlich gut auf dem Weg. Ich glaube, dass da beim Thema künstliche Intelligenz, Automatisierung und so weiter, dass da noch unfassbar viele Sachen auf uns zukommen werden, die wir natürlich dann auch nutzen müssen. Ne? Ich sage nur Crystal Knows, ne? Wenn man das dann nutzt und sich zum Beispiel auch Kandidaten anguckt, kann ja auch eine schlaue Idee sein, ne? Aber ich glaube, dass, also so wie wir es jetzt machen, ist eigentlich immer noch Steinzeit. Also, ne, stellen, also eigentlich ist es, wir haben schon ATS-Programme, also Applicant Tracking Systeme, aber eigentlich glaube ich, dass das Matching in Zukunft weniger auf Skill-Ebene stattfinden wird, sondern auf Match-Ebene. Also schauen wir nochmal dieses Crystal Knows Beispiel an. Das heißt, ich hab einen nicht nur durch LinkedIn, sondern vielleicht durch alles, was jemand im Internet macht, habe ich ein Persönlichkeitsprofil von jemandem. Ne? So, und jetzt würde ich dem sagen, hey, nach deiner Persönlichkeit, was du so machst, du bist so eher der Innovator, der irgendwie mal neue Sachen ausprobieren will, würden eigentlich diese und diese und diese Unternehmen in deiner Umgebung perfekt zu dir passen. Ja? Und ich habe dir schon mal einen Termin gelegt, ich habe in deinem Terminkalender gesehen, nächsten Montag um 10 Uhr ist frei, da habe ich dir schon mal einen Termin gelegt mit dem Abteilungsleiter von der Entwicklungsabteilung bei der Firma so und so, da könnt ihr euch einfach mal unterhalten. Was hältst du denn davon? Das fände ich intelligent. Ja? Und da wird es wahrscheinlich hingehen. So, die Frage, was dann mit den ganzen Personaldienstleistern passiert, ist eine andere. Also ich glaube, dass das Matching auf einer ganz anderen Ebene stattfinden wird. Und im Zweifelsfall wird es wahrscheinlich schneller gehen, als wir denken. Und dann werden die Karten auch nochmal neu gemischt.
Ja, ich glaube auch, dass durch die künstliche Intelligenz, ja, durch den Algorithmus, den jede Plattform für sich auch entwickelt, dass man mit den ganzen Daten, die man sammelt, dass man viel treffsicherer finden kann und suchen kann, aber auch der Algo oder die künstliche Intelligenz versteht, welche Fragen am Ende gestellt werden müssen für diese Einstellung. Ja, das heißt, es wird, wie du schon gesagt hast, es wird so ein Profil erstellt von demjenigen, von dem Kandidaten beispielsweise. Und dort wird dann gesagt, die und die Fragen solltest du am besten nochmal dazu stellen, um dieses Profil abzurunden. Ja, ich glaube, dahin wird die
Ja,
Intelligenz führen.
das ist dann aber
Ja,
Post-Matching. Ne? Ich finde halt das Matching so interessant. Ne? Also ich glaube, dass es viel weniger darum geht, so, hey, wir haben, so wie bei so einem Legostein, ne? So, das sind die Löcher, das sind die Skills, die wir irgendwie brauchen. Und wer hat die Noppen, damit ich das ineinander stecken kann?
Richtig,
Das
richtig.
wird, glaube ich, immer weniger, sondern es geht eher darum, hey, wir sind ein Unternehmen, das sich so und so bewegt und davon angetrieben wird. Und deswegen passt du in unseren Stamm aktuell. Ne? Weil die Skills werden sich in vielen, vielen Bereichen so schnell verändern. Also schau dir Recruiting an, ja? Schau dir Vertrieb an. Die Skills werden sich so schnell verändern, dass es weniger darum geht, kann der jetzt irgendwie, kennt er sich mit LinkedIn aus? Das ist wahrscheinlich in einem halben Jahr oder in einem
richtig.
Jahr ist es einfach normal. Das wäre so, ja, wir suchen jemanden, der sich mit E-Mail auskennt. Ja, okay, gut, das ist dann. Ja, also, ne, und so wird das, glaube ich, bei ganz vielen Skills sein. Und es geht eher, okay, haben wir jemanden, der irgendwie unsere Werte teilt, ne? Der so ist wie wir und der so in dieselbe Richtung denkt wie
Richtig,
wir,
ja.
sei es mit Nachhaltigkeit oder mit der halt einen Spaß an Vertrieb hat und so weiter. Und dass man diese Menschen zusammenbringt, ne? Und dann
Stimmt,
ist
ja.
es, glaube ich, gar nicht mehr so entscheidend, welche Fragen du stellst, weil also das ist eigentlich immer das Schwierigste, jemanden zu finden, der sagt, hey, der tickt so wie wir, dem muss ich eigentlich gar nicht mehr sagen, was er machen muss, der hat verstanden, wo wir hinwollen und sucht sich seine Aufgaben selber. So stelle ich mir das eher vor. Ne?
Ja. Cool. Ich bin echt gespannt. Also ich bin echt auf die nächsten Jahre gespannt. Ich glaube,
Das wird
oder
auch sehr spannend.
ich sag immer dazu, dass Corona war sozusagen der Arschtritt für viele, auch gerade im Recruiting-Prozess. Und jetzt bin ich super gespannt, was so 2022, 23, 24, was wirklich so in den nächsten paar Jahren passieren wird.
Ich habe die Befürchtung, dass Corona halt für viele so auch so eine Art Stopptaste war, dass sie gesagt haben, boah, gut, ein Glück, jetzt müssen wir gar nicht mehr rekrutieren, jetzt haben wir erstmal andere Sorgen und jetzt unsere Mitarbeiter können jetzt nicht mehr weglaufen, weil die anderen auch alle im Lockdown sind, da kann ich die jetzt nochmal richtig knechten, ja, da kann ich nicht, kann ich die nochmal richtig blöd behandeln und so weiter, weil die können jetzt nicht mehr weg, so wie früher, ne? Und wenn sich das Ganze mal wieder auflöst, dann werden viele Leute plötzlich merken, hey, Mist, die können ja doch weg. Ja, und die
Ja.
plötzlich laufen sie auch alle weg und es
Ja,
kommt
genau.
keiner mehr nach.
Ja,
Ja,
genau.
also ich glaube, dass es auch super wichtig ist, was die Unternehmen jetzt tun. Wie stellen sie sich auf? Wie gehen sie jetzt auch
Ja.
mit Bewerbern um, auch wenn sie jetzt gerade keine Stelle haben und so weiter? Welche Kommunikation machen sie da? Sind die überhaupt noch sichtbar nach außen oder sind die jetzt komplett im Winterschlaf? Ich glaube, dass man da eine Menge gute Weichen stellen kann im Moment, für dann, wenn es hochgeht. Und dann, wie gesagt, es soll halt keiner überrascht sein, wenn die Krise mal vorbei ist, weil die wird vorbeigehen. Ne? Ich weiß nicht genau wann, aber sie wird auf jeden Fall vorbeigehen. Und ich glaube, dass
Ja.
die Monate mittlerweile klar abzählbar sind, bis es soweit ist.
Ja, super Appell. Das zum Thema Frankfurt und Dualstudium, ne?
Ja, genau. Genau.
So, Christopher, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt zum Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für die praxisnahen Beispiele, dass du auch so Klartext gesprochen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt nochmal die letzte Frage. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Wenn man sagen möchte, ich möchte mit Christopher Funk sprechen oder auch mit Xenagos, ich finde das cool. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, also ich habe ja, also gerne über LinkedIn, einfach Christopher Funk von Xenagos, dann über den Vertriebsfunk natürlich, wenn du mehr
Linken wir.
darüber hören willst. Wir haben einen YouTube-Kanal, einfach nach Christopher Funk schauen. Da sind die Sachen auch alle nochmal mit Bild und Ton. An xenagos.de einfach auf die Webseite gehen, gibt es ein Kontaktformular, es gibt auch ein Chat-Tool, es gibt auch einen Rückrufdienst, wo wir in 30 Sekunden zurückrufen. Also
Mega.
Kontaktaufnahme ist sehr, sehr einfach.
Cool. Ja, Christopher, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Vielen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Vielen
Ciao.
Dank. War ein tolles Interview. Hat
Fand
Spaß
ich
gemacht.
auch. Ciao.